Mein Name ist Ulrich Sonnenschein. Ich spreche mit Nicolas Mahler über sein Buch Ulysses. Und wenn Sie jetzt sagen, Ulysses, das ist doch von James Joyce, dann stimmt das auch. Aber wir reden jetzt von der Graphic Novel, die Nicolas Mahler nach dem Roman von James Joyce gezeichnet hat. Verbunden bin ich mit ihm über eine Internetleitung in Wien. Herzlich willkommen, Nicolas Mahler.
Hallo.
Sie haben die großen Romane des 20. Jahrhunderts in Graphic Novels verwandelt. Musils Mann ohne Eigenschaften, Die Suche nach der verlorenen Zeit von Proust und jetzt Joyce. Warum gerade diese Großwerke?
Naja, natürlich, das hat viele Gründe. Erstens einmal ist es von Vorteil, wenn bei vielen Lesern zumindest einmal eine Idee von dem Roman schon im Kopf ist. Also völlig fremde Romane zu adaptieren, da ist für mich so diese Fallhöhe vom Ernsten oder vom Schwierigen zu diesem doch niederschwelligen Komik einfach stärker, wenn man den Stoff zumindest vage schon kennt. Und diese ganz dicken Bücher sind natürlich auch eine Herausforderung, weil erstens bin ich ein sehr selektiver Leser. Das heißt, ich lese sehr viel und nehme aber sehr wenig wahr, kann man sagen. Und je dicker das Buch, desto mehr Material hat man natürlich, um auszuwählen, was einen interessiert und was sich überhaupt eignet, umzusetzen zeichnerisch.
Und wie haben Sie sich dann dem Ulysses von Joyce genähert? Erstmal einfach nur gelesen oder wie war das?
Naja, ich habe, glaube ich, den Zugang, den viele haben. Das heißt, man hat ihn gelesen, so mit Anfang 20 und irgendwann einmal aufgegeben. Und dann aber hat es mich doch gereizt. Und ja, der Zugang ist sehr schwer. Also ich bin ein großer Querleser. Ich lese mal so richtig quer durchs Buch, um zu sehen, was sind die Motive, welche davon interessieren mich. Eignet es sich zeichnerisch, wenn ich mich dafür entscheide, dann geht es dann wirklich so auf Suche nach passenden Textstellen. Und ich habe beim Proust und beim Musil wirklich 1:1 zitiert und beim Proust die klassische Übersetzung. Beim Ulysses waren die Übersetzungsrechte ein Problem. Das heißt, ich habe vom Original ausgehen müssen und habe quasi aus dem Original dann die Stellen, die mich interessiert haben, neu ins Deutsche übertragen.
Frei übertragen, wie es am Anfang Ihres Buches heißt.
Frei, sehr frei übertragen, kann man sagen. Ja, das war für mich eine Erleichterung, weil ich bis jetzt immer schon sehr am Originaltext war. Ich wollte ja nie was verändern, ich wollte immer nur kürzen. Ich habe bei meinen Adaptionen nie irgendwas dazu geschrieben, sondern immer nur gekürzt und montiert. Und beim Joyce war durch diese eigene Übersetzung auf einmal die Lust sehr groß, auch die Namen neu zu definieren und Texte dazu zu schreiben, umzuschreiben. Also ich bin schon sehr viel freier umgegangen als bisher.
Sie haben vor allen Dingen Anfang und Ende verändert. Das ist sehr mutig und wäre auch nicht gegangen, wenn Joyce nicht rechtefrei wäre und Sie mit seinem Enkel hätten verhandeln müssen in Frankreich. Ich finde das ganz interessant, dass Sie quasi eine kleine Vorgeschichte erzählen und auch am Ende des Buches sich nicht zufrieden geben mit dem letzten Wort Ja, sondern ein etwas trotziges Nein hinterher schicken. Das war so ein bisschen Spaß auch, oder?
Ja, natürlich. Also es ist ja alles sehr lustvoll. Also die Arbeit an so einer Adaption ist ja vor allem Lust, kann ich sagen. Also schon einmal Lust am Originaltext, an den Formulierungen, an den Passagen. Vor allem auch die Möglichkeit, dass man ein Buch so umformen kann, wie man selbst gern hätte. Also oft ist ja die Idee von einem Buch, die man hat im Kopf, wenn man es zu lesen beginnt oder wenn man die Grundidee einmal gut findet und dann gibt es aber immer wieder Passagen drinnen, die einem nicht so zusagen oder wo man dann enttäuscht ist oder sich denkt, das ist mir jetzt zu lang oder dieser Charakter gefällt mir nicht, den kann ich in meiner Version einfach rausstreichen und zusammenkürzen.
Ich habe, als ich anfing, den Ulysses zu lesen, 5-mal angefangen und bin immer an den ersten 3 Kapiteln gescheitert, die voller Theoreme und sehr abstrakt sind und auch die Figuren nicht hierarchisch, sondern eher gleichwertig behandeln. Diese 3 Kapitel, die in der Forschung Telemachie genannt werden, die haben Sie einfach weggelassen.
Ja, genau, weil mir ist es ja genauso gegangen. Und es ist, wenn ein Script-Doktor heutzutage den Ulysses auf den Tisch bekommen würde, der würde ja sofort aufschreien und sagen, so kann man einen Roman unmöglich anfangen, du verlierst 90% deiner Leser. Und mir ist es auch so gegangen und erst mit dem Leopold Blum, finde ich, steigt man richtig ein, auch als Nicht-Joyce-Spezialist. Also ich bin ja auch kein Spezialist, sondern bin da richtig ganz dilettantisch herangegangen, was natürlich ein Minus und ein Plus gleichzeitig ist. Und ich habe mir einfach die Dinge, die ganz schweren Steine, die einem in den Weg gelegt werden, vor allem am Anfang, Die habe ich einmal weggeräumt und habe mir gedacht, gut, ich steige gleich mit den Blumen ein, um es ein bisschen zugänglicher zu machen. Aber vor allem auch, weil mich der Charakter mehr interessiert.
Der Stephen Dedalus, der ja in den ersten drei Kapiteln sozusagen die Hauptfigur ist und dann auch durch das Buch mitwandert, das ist sozusagen das alter Ego von James Joyce. Ich habe immer gesucht, wo ist er denn, wo ist er denn? Und eigentlich finde ich ihn nur in dem von Ihnen erfundenen Vorsatz. Der Mann, der rudert und dann bei dem Martello Tower ankommt, mit dem der Ulysses bei Joyce ja anfängt.
Genau, diesen Tower, den wollte ich drinnen haben. Es gibt ja so bestimmte Momente bei so klassischen Werken, wenn man die adaptiert, finde ich, die müssen einfach drinnen sein. Also dieser Tower muss drinnen sein. Dann andere Schlüsselmomente, die müssen irgendwie drinnen sein, auch wenn sie vielleicht verfremdet sind. Und den Dedalus, den habe ich ja eher in den Blumen hineingeschummelt, kann man sagen. Also der Alkoholkonsum ist eher vom Dedalus, würde ich sagen, von meinem Blumencharakter.
Worte sind Ihnen ohnehin eher zeichnerisches Material, habe ich das Gefühl. Sie werden geformt, umgeformt, mal in Fraktur gesetzt, mal mit dickem Pinselstrich. Und dann, wenn man auf der Mitte ihrer Graphic Novel, sage ich lieber, statt ihres Comics angekommen ist, steht da ganz groß: nutzlose Worte, immer dasselbe. Und das kann man natürlich auch auf den Text beziehen.
Ja, natürlich. Ulysses ist ja vor allem ein Haufen Worte, kann man sagen. Ich habe als Comiczeichner natürlich noch ein Werkzeug, nämlich die Optik. Das ist natürlich schon ein Vorteil, den man hat gegenüber einem Schriftsteller, bei ihm sind alle Worte gleichwertig in der Größe. Ich kann damit schon spielen. Also es ist einfach ein Spiel mit Worten und es ist natürlich reizvoll, ein Spiel mit Worten, mit Bildern noch zu verknüpfen. Und da hat man einen unglaublichen Spielplatz.
Joyce schafft ja eine Welt aus Sprache, ohne jedes Bild tatsächlich, aber er verwendet tausende sprachlicher Bilder. Das ist ja keine Erzählung, die jetzt irgendwelche Handlungsdinge nachvollzieht, sondern Bilder an Bilder reiht. Ist das nicht eine unglaubliche Flut, mit der man erstmal auch zurechtkommen muss, um zu sagen, das alles interessiert mich nicht, ich konzentriere mich auf einige wenige?
Ja, natürlich. Und vor allem ist immer die Gefahr, wenn die Worte schon Bilder wachrufen, ist immer die Gefahr, wenn man dann ein Bild dazu zeichnet, ist es entweder verdoppelnd oder es nimmt dem Wort irgendwie die Kraft oder man merkt dann, das Bild ist doch nicht so kräftig wie das Wort oder das Bild ist zu kräftig und das Wort ist dann unnötig. Also das ist dann immer so, ich nehme dann oft nur das Bild, das bei mir wachgerufen wird, über das Wort. Nur wenn ich das Bild dann zeige, dann streiche ich meistens das Wort. Also das Wort zeige ich dann nicht mehr. Ist natürlich ein Vorteil, weil man dann weiß, wo man textlich kürzen kann. Das ist ein Übungsprozess, der ist mir bei meinen Eigenschaften vor allem aufgefallen. Da habe ich wirklich einen Großteil der Worte gestrichen, weil sich sonst mit Bild verdoppelt hätte, weil auch der Musil sehr bildhaft schreibt. Obwohl, ich habe mit einem Musil-Experten gesprochen, der findet überhaupt nicht, dass der Musil bildhaft schreibt. Das ist auch immer beim Betrachter oder beim Leser jeweils verschieden. Also der eine findet den Schriftsteller bildhaft beschreibend und der andere überhaupt nicht. Also das ist auch ganz interessant, wie das wahrgenommen wird. Und man merkt auch, wie Autoren schreiben, wenn man versucht, es zu bebildern.
Der Ulysses ist ja mal in den 60er Jahren verfilmt worden. Da hat man tatsächlich versucht, die lineare Handlung, die in dem Buch ja auch steckt, nachzuerzählen. Und ich habe, als ich das Buch bekam, auch gedacht, jetzt wird also die kleine Geschichte von Leopold Bloom im Comic erzählt. Also ein Mann macht zum Frühstück eine Niere, läuft einen Tag lang durch Dublin und merkt am Abend, dass er den Schlüssel vergessen hat. Das ließe sich ja schön linear erzählen. Das haben Sie aber nicht gemacht. Warum nicht?
Naja, ich hoffe schon, dass man den Tag zumindest ansatzweise nachvollziehen kann. Also ich habe schon diese Schlüsselmomente drinnen. Also gar keine Handlung gibt es hoffentlich nicht. Aber es sind natürlich nur so grobe Blitzlichter auf die Handlung und die Handlung ist ja natürlich nicht das Ausschlaggebende. Das Interessante war natürlich eine relativ einfache Handlung, also eigentlich einen Gang durch die Stadt in viele verschiedene zeichnerische Ausdrucksformen aufzuteilen oder nachzuerzählen. Also es ist natürlich schon auch eine Stilübung, so wie es beim Joyce auch sehr ein Spiel mit der Sprache ist, ist es bei mir natürlich ein Spiel mit den Bildern und Collagen kommen vor oder so ein Frage-und-Antwort-Spiel. Das ist einfach schon im Original Ulysses drinnen. Das ist einfach eine relativ einfache Handlung in verschiedenen sprachlichen Ausdrucksformen wiedergegeben wird. Und dasselbe habe ich versucht mit Zeichnungen. Und den Film damals, den habe ich auch gesehen. Kann man aber vorstellen, dass es beim Film einfach viel schwieriger ist, weil die Schauspieler ja immer dieselben sind. Man müsste dann eher mit Legetrick zum Beispiel arbeiten oder eben Animation oder nur auf Kommentar oder Standfotos. Das hat der Film, glaube ich, nicht gemacht, soweit ich mich erinnern kann.
Ja, der Film hat eine sehr realistische Herangehensweise und die haben sie eben nicht. Also weder in der Struktur ihrer einzelnen Bilder noch in der Gesamtstruktur, sondern sie haben tatsächlich etwas geschafft, was viele, ich auch, eher skeptisch sehen, wenn man an Comics denkt, nämlich die Komplexität des Ulysses in ein anderes Medium zu überführen. Überführen. Metempsychose zum Beispiel ist ein wichtiges Wort im Ulysses und das haben sie auch aufgegriffen. Und das ist auf der einen Seite die Transformation vom einen in den anderen Zustand, eine Seelenwanderung, wenn man so will. Und das, finde ich, ist auch etwas, was man ihrem Comic zugutehalten kann. Das ist gelungen.
Ja, das freut mich natürlich, aber andererseits frage ich mich, warum soll das im Comic nicht möglich sein, meinen Sie, oder warum waren Sie da skeptisch?
Einfach, weil zeichnerisch eine derart komplexe Welt zu zeigen viel, viel schwerer ist, als zu behaupten, dass sie so komplex ist in Sprache, in sprachlichen Bildern. Ich glaube, man wird sehr viel Mühe haben, so wollte man sämtliche Einzelteile, die der Ulysses aufweist, in Bilder übertragen. Man kann eine eigene Komplexität der Bilder erreichen. Das haben Sie gemacht.
Ja, weil man als Comiczeichner hat man eigentlich mehr Werkzeuge noch als der Schriftsteller. Deswegen ist es gar nicht so überraschend, dass sowas gut funktionieren kann. Es gibt natürlich viele Comic-Adaptionen. Ich bin nur immer eher skeptisch, wenn die Comic-Adaptionen in der Darstellung zu konkret sind. Das ist, glaube ich, immer die Hauptgefahr bei Comic-Adaptionen, dass man schon offen genug sein muss, dass das literarische Werk trotzdem diese Offenheit noch hat. Also wenn jetzt die Figuren völlig realistisch ausgezeichnet sind und dann mit den Sprechblasen die kompletten oder ein Großteil der Dialoge in die Sprechblasen geschrieben ist, dann kriegt es eine Banalität, die ich schrecklich finde. Das ist auch ein interessantes Phänomen, zum Beispiel, wenn man adaptiert, dass man trotzdem, man weiß, man arbeitet in Comicform. Und Comicform ist trotzdem, das ist schwierig auszudrücken, also jetzt nicht trivial an und für sich, aber sie ist trotzdem eine Form, die sich mit der absoluten geschliffenen Hochkultur eigentlich schlecht verträgt. Das heißt, da muss man immer sehr aufpassen, dass die Zitate, die gewählten, die dürfen nie zu gut sein, dass sie nicht mehr zu der Comicfigur passen. Also ich habe oft Zitate gestrichen, die einfach zu gut waren, weil sie nicht mehr in den Comic gepasst haben. Also ich nehme da lieber so die zweit- oder drittbesten Zitate und da merke ich dann, dieses Zitat kann man einer Comicfigur in den Mund legen. Also man muss schon genau aufpassen, eine Comicfigur bleibt trotzdem irgendwie eine Comicfigur und dieser Gattung verpflichtet. Das ist alles so Fingerspitzen-Dinge, auf die man achten kann, also nicht muss, aber man kann darauf achten.
Beim Lesen habe ich immer wieder gedacht, dass Ihr Werk sich zu dem Ulysses von Joyce so verhält, wie der Ulysses von Joyce zu der Vorlage von Homer, dem Odysseus, der Odyssee. Also Sie benutzen gewisse Dinge, aber entwickeln auf dieser Folie eine eigene Geschichte. Und letztendlich ist dann auch völlig in Ordnung, dass Ihr Ort nicht Dublin, sondern Wien ist.
Ja, das höre ich natürlich auch gern. Und diese Ortsverlagerung hat einfach damit zu tun gehabt, Joyce kennt Dublin einfach gut und mir ist es absurd vorgekommen, das irgendwie nachzuzeichnen, wo ich von Dublin eigentlich, ich war, glaube ich, 3 Tage dort, keine Ahnung habe. Und dieses Buch war für mich schon auch, ich meine, dieses ganze Ulysses, die Vorlage, war so eine Einladung für mich, einfach Dinge einfließen zu lassen, die ich kenne oder die mir gerade in den Sinn kommen. Also ich wollte schon mit Dingen spielen, die mir bekannt sind und zu denen ich eine gewisse Nähe habe. Und deswegen ist mir Wien naheliegend erschienen.
Joyce hat ja mal gesagt, er hat so viele Verschlüsselungen und Rätsel in das Buch gepackt, dass die Professoren 300 Jahre lang beschäftigt sein werden. Wie viele von diesen Rätseln haben Sie A gelöst und B übernommen?
Naja, gelöst, glaube ich, habe ich überhaupt keins. Mir ist das Buch schon immer noch sehr rätselhaft. Ich habe ja jetzt eine Mini-Comic-Version von Finnegans Weg gezeichnet. Und habe extra nicht, da gibt es ja im Internet gibt's ja eine ganze Seite, wo fast jedes Wort aufgeschlüsselt ist, aus welchen Sprachen es sich zusammensetzt. Und das habe ich extra nicht angeschaut, sondern habe Finnegans weggenommen und bestimmte Worte einfach auf mich wirken lassen und ins Bild oder in den Text übernommen, ohne genau zu wissen, was es eigentlich bedeutet. Und das war eine bewusste Entscheidung. Also ich habe beim Ulysses jetzt auch nicht die Sekundärliteratur gelesen, sondern man könnte eigentlich auch sagen, das ist so, wenn man jetzt meine Version liest, ist es so, als würde man mir ins Hirn schauen, während ich die Joyce-Version lese. Und da sind sicher viele Fehler und Ungenauigkeiten drinnen, aber so habe ich es wahrgenommen. Ich glaube nicht, dass ich da Geheimnisse entschlüsselt habe.
Ich glaube übrigens nicht, dass das eine Kategorie ist, Fehlerhaftigkeit, die in irgendeiner Weise anwendbar wäre, weil eben sie sich diese Eigenständigkeit des Kunstwerks bewahren. Und sie haben Grundprinzipien vom Ulysses übernommen, zum Beispiel zwei Grundprinzipien der Kunst ganz allgemein, Eros und Thanatos, Liebe und Tod. Diese beiden Motive kommen immer wieder vor und werden miteinander verbunden, ineinander geschnitten und letztendlich dann mit so banalen Bedürfnissen wie Essen und Schlafen kontrastiert. Also da haben sie Prinzipien gefunden, die bei Joyce ganz wichtig sind und die auch bei Ihnen wichtig wären.
Naja, darum geht es ja eigentlich auch in dem Buch, nicht? Also das ist ja offensichtlich, dass einfach dieses Vergeistigte immer wieder kollidiert mit ganz elementaren Grundbedürfnissen und ganz banalen Vorkommnissen. Und das ist einfach auch, also in meinem Fall ist das einfach eine Möglichkeit, Humor zu erzeugen. Also wenn ich zeichne und im Großteil wird es bei mir immer, geht es immer in Richtung Humor, ist natürlich das Wichtigste für Humor ist, dass es eine große Fallhöhe gibt oder dass es zwei, es muss sich was aneinander reiben. Und da ist natürlich das Banale und das Erhabene das Ideale. Ne?
Ja, oder auch das Banale mit dem Banalen. Leopold Blum kocht sich eine Niere oder brät sich eine Niere. Bei Ihnen ist es Hirn mit Ei.
Ja, weil Hirn mit Ei so eine typische österreichische Innereienspeise ist. Und außerdem habe ich Hirn mit Ei amüsant gefunden, wegen diesem ganzen verkopften Image, das ja der Ulysses hat. Also viele trauen sich ja da gar nicht und glauben, sie sind zu dumm oder zu blöd. Und da war das Hirn für mich irgendwie das stärkere Bild als die Leber.
Und ich habe das gar nicht gewusst, dass das eine österreichische Speise ist und habe nur den Witz verstanden. An einer anderen Stelle gibt es ein Haus, da steht Häfen drauf. Und ich habe erst gedacht, das wäre ein Druckfehler, es müsste Hafen heißen. Aber nein, ich habe ein bisschen das allwissende Internet befragt. Da muss man dann schon ein bisschen wienerisch können, um rauszufinden, dass das ein Gefängnis ist.
Ja, natürlich. Aber ich habe mir gedacht, das war natürlich auch im Verlag eine große Diskussion. Also es bezieht sich erstens mal darauf, dass in Crazy Cat ein Hauptort das Gefängnis ist, das in fast jeder Folge vorkommt. Also Crazy Cat ist eine Comicserie, die um 1915, glaube ich, entstanden ist. Und auf diesem Gefängnis steht in immer einer anderen Schrift und das Gefängnis sieht auch immer anders aus. Jail. Und ich wollte ein Wort mit vier Buchstaben und auf Österreichisch ist Gefängnis Häfen. Und das war insofern dann durchzubringen mit dem Argument, naja, wenn man sich in einer Adaption von Ulysses nicht teilweise unverständliche Wortspielereien erlauben kann und Anspielungen, wo dann? Also man kann auch in meinem Buch, muss man nicht alles verstehen und ich finde das auch legitim. Das ist natürlich sehr angenehm, weil sonst ist man ja doch immer angehalten, verständlich zu sein und alles muss klar sein. Und es muss immer, wenn es unklar ist, eine Fußnote geben. Gerade beim Ulysses gehört es dazu, es ist teilweise unklar, man kann es recherchieren, muss es aber nicht, man kann sich auch nur überraschen lassen oder irritieren lassen. Zum Beispiel heißt ja auch der Henry Flower, also das Pseudonym vom Leopold Blum, bei mir Heini Blärmpel. Und Blärmpel ist auch österreichisch für Blümchen, kann man sagen.
Und an einer anderen Stelle gibt es eine Anzeige, da wird für Losers Touristenpflaster geworben. Und das Loser wird sozusagen aus der Anzeige gelöst, über den Text immer wiederholt, bis man gar nicht mehr anders kann, als das englische Wort Loser darin zu sehen, Verlierer.
Ja, genau. Nur natürlich falsch geschrieben. Aber das ist ja auch so eine Joyce-Spezialität. Also diese, wir würden sagen, verwortakelte Sprache, also diese verdrehte, teilweise keiner wirklichen Sprache zuordnenbaren Mischformen, die zum Beispiel auch bei Crazy Cat, dieser Comicserie, sehr typisch ist. Deswegen ist mir ja auch dieser Zusammenhang zwischen Joyce und alten amerikanischen Zeitungscomics so stark erschienen, weil teilweise als geübter Crazy Cat Leser sind mir Passagen vorgekommen, als könnten sie auch in dem Crazy Cat Universum spielen.
Ich finde das ganz interessant. Ich bin nicht so ein großer Comic-Kenner und weiß von der Geschichte des Comics sehr wenig. Sie erwähnen das netterweise im Buch, dass Sie auf Comics der 20er Jahre in den Zeitungen, in den amerikanischen Zeitungen zumeist anspielen. Popeye ist natürlich so eine Figur, die sich auch bis in meine Jugend erhalten hat. Die Anspielungsebene, die Joyce mit Literatur aus seiner Zeit hatte, die haben Sie sozusagen in die Comicwelt übertragen.
Ja, genau. Ich habe ja auf einer Seite die Entwicklung des Comics von ganz den Anfängen mit Rudolf Töpfer über die 1910er Jahre bis 1915 bis zu dem Zeitpunkt, wo Ulysses entstanden ist, nachgezeichnet. Das ist eine Seite mit 9 Bildern. Das hat ja Joyce mit der Sprache gemacht. Und ich habe mir gedacht, das wäre ich mit der Entwicklung des Comics bis zu diesem Zeitpunkt, wo der Ulysses entstanden ist, durchspielen. Das ist zum Beispiel auch sowas, was für die Comicwissenschaftler, jetzt habe ich es verraten, aber sonst wäre es so eine Seite gewesen, wo ich mir gedacht habe, bin gespannt, wer da drauf kommt.
Also ich bin tatsächlich auf der Suche gewesen, weil dieses Kapitel, wo von den Anfängen der Sprache anhand einer Geburtsszene die Entwicklung der Sprache nachgezeichnet wird, und habe keine andere Seite gefunden als die, wo ich gemerkt habe, da passiert irgendwas, was eine Entwicklung sein kann. Ich bin nicht wirklich Kenner genug, um das feststellen zu können, aber man merkt die Motivik, und das ist, glaube ich, das, was Ihr Buch auch auszeichnet, dass so bestimmte Motive immer wieder einen zurückwerfen auf den Ulysses, so wie Joyce mit Motiven einen zurückgeworfen hat auf Homer. Warum aber heißt der Held Wurmp? Ich kann es kaum aussprechen, denn B am Ende dieses Wortes.
Das B, ja, das B ist gut. Naja, es war eigentlich so, ich wollte die Handlung in Wien spielen lassen und Leopold Blum, der würde ja gerade noch gehen, aber es gibt andere Charaktere, da würden die Namen in Wien einfach nicht passen. Also habe ich mich entschlossen, ich ändere alle Namen. Und ich habe ja dann in der Nationalbibliothek, die haben ein unglaubliches Archiv, auch online, in der österreichischen Nationalbibliothek, in den zeitgenössischen österreichischen Tageszeitungen recherchiert, also die eben 1904 erschienen sind, an genau diesem Tag, wo an dem der Ulysses spielt, und habe dann die Figurennamen aus Werbeannoncen dieser Zeitungen genommen. Und da hat es auch einen Apotheker, glaube ich, war das, Wurmp gegeben. Und ich habe mir eine lange Liste mit möglichen Namen rausgesucht. Und dieses Wurmp hat mir gefallen, wegen dem B am Ende. Erstens der Wurm und der Blum und der Wurm. Und irgendwie habe ich mir gedacht, das ist rein phonetisch, hat das irgendwie, für mich ist das so eine Choice-Spielerei. Also es ist Blum und Wurm. Und dann ist aber hinten noch ein B dran, das ein gewisses Fragezeichen aufwirft. Wofür steht das B? Steht das vielleicht für irgendwas? Oder man hat auch das Gefühl, das könnte man von hinten lesen, bis man drauf kommt, nein, von hinten gibt es keine Namen. Das war so ein Name, wo ich mir denke, der ist einfach erstens selten. Damals hat es ihn oft, relativ oft gegeben. Schaut optisch gut aus. Also das sind so viele verschiedene Kriterien, die da reinspielen.
Und ich habe direkt an Bandwurm gedacht, also Wurm, ja, genau, Band. Ja. Und tatsächlich gibt es irgendwann im Buch das Wort Bandwurm. Und ich habe gedacht, naja, dann kann es so falsch nicht sein.
Ja, genau.
Was ich noch interessant finde, ist, dass Ihre Figuren alle äußerst reduziert sind. Also die bestehen im Grunde nur aus Körper, Nase und Füßen und Leopold Blum natürlich noch mit einem Hut versehen und sie haben auch Arme, aber das ist eher alles angedeutet. Mimik und Gestik sozusagen, das ist für sie keine Relevanz.
Ja, genau. Also das ist schon einmal mein Stil, vorher schon gewesen, bevor ich die Adaptionen gemacht habe. Und ich bin dann während der Arbeit mit diesen vielen literarischen Werken draufgekommen, dass das ein wirkliches Geschenk ist, dass mein Stil so ist, weil ich zum Beispiel nicht wissen möchte, wie Leopold Blum wirklich aussieht. Also ich finde es immer so banal, wenn man dann ein literarisches Werk nimmt und den gestalterisch völlig ausformuliert. Das heißt, diese fehlende Mimik ist für mich so ein Zwischenschritt zwischen dieser Literatur, wo man sich Dinge vorstellen muss, die ja davon lebt, dass es nicht gezeigt wird, und dem Comic. Das heißt, man sieht zwar etwas, aber man hat trotzdem die Figur, kann man sich trotzdem noch selbst imaginieren. Und ich glaube, deswegen funktioniert es ganz gut, verschiedene literarische Werke adaptieren zu können, weil man eben nicht... Sonst würde man sagen, na gut, ein Stil bietet sich an für ein Jane Austen-Comic zum Beispiel. Aber der Stil für das Jane Austen-Comic, mit dem kann man wahrscheinlich relativ schlecht Kafka nacherzählen oder adaptieren. Und wenn der Stil so offen ist und so interpretierbar, ist es eigentlich ein Werkzeug, mit dem ich relativ viel machen kann. Und es gibt Leser, die sehen in so minimalen Figuren irrsinnig viel. Und dann gibt es Leser, die sehen überhaupt nichts. Also dazwischen gibt es kaum was. Manche sagen, das ist mir zu wenig, ich sehe da nichts drinnen. Und andere sehen gerade, dass es so wenig ist, jedes Detail und jede Nuance. Also da kann man schon sehr gut damit arbeiten, wo man den Blick hinlenkt, wenn man prinzipiell so leere Charaktere hat.
Eine letzte Frage habe ich noch, und zwar betrifft das die explizite Sexualität. Der Ulysses war ja am Anfang sogar verboten in vielen Ländern wegen zu offenherziger sexueller Szenen. Bei Ihnen kommt Sexualität ganz verhalten nur vor und explizit schon mal gar nicht. Liegt das daran, dass heute alles durchsexualisiert ist, oder warum haben Sie sich da so zurückgehalten?
Naja, ich habe ja eben diese Schlüsselmomente. Die Ejakulation ist drinnen, so sie erkennbar ist. Haben Sie sie erkannt?
Ich habe sie erkannt, ja. Deswegen habe ich gesagt, ganz verhalten kommt sie vor. Aber
ja, naja, es ist eine einseitige, massive Ejakulation, kann man sagen. Aber in meinem
Die auch Stil, eine Wolke oder ein Wirbelsturm sein könnte.
Genau, es ist, wenn man es sehen möchte, sieht man es. Und das ist für mich schon der Reiz. Also plakativ will ich es nicht machen, aber es muss natürlich drinnen sein. Genauso wie diese Darmentleerung ist drinnen. Ich habe es schon alles, oder alles natürlich nicht, aber viele Schlüsselmomente sind drinnen. Aber es hat natürlich schon einen Reiz, wenn man es sehr abstrahiert darstellt. Sonst, erstens, heute schockiert es niemanden mehr. Und für den... würde ich immer sagen, für die Atmosphäre des ganzen Buchs würde es auch nicht passend sein. Also es ist ja doch alles sehr abstrakt und angedeutet und nicht so richtig ausformuliert und nicht richtig ausgezeichnet.
Ich danke Ihnen sehr. Wir sprachen über James Joyce Ulysses, gezeichnet von Nicolas Mahler, erschienen im Surkamp Verlag.